120 Tagen, ist nicht mehr so weit. 2024, Sommerolympiade in Paris. Und es ist 100 Jahre her, 1924, da war die Olympiade schon mal in Paris. 1924. Zwei Engländer rennen um die Wette, mit anderen Sportlern natürlich, zwei Leichtathleten. Und sie gewinnen überraschend die Goldmedaille, jeweils in unterschiedlichen Disziplinen, womit keiner gerechnet hatte. Der eine 400 Meter, der andere 100 Meter Lauf. Überraschend. Der jüdische Sportler Harold Abrahams und der überzeugte Christ und Leichtathlet Eric Liddell. Und diese beiden Leichtathleten, die laufen nicht nur um den Sieg, sondern sie laufen auch um Anerkennung. Für sich, für ihr Leben, für ihre Überzeugungen. Denn sie hatten es schwer damals in der Gesellschaft. Sie waren Außenseiter, der eine als Jude und der andere als überzeugter Christ. Beide rennen. Beide geben sich mit dem Trostpreis nicht zufrieden. Und der Oscar-prämierte Film »Die Stunde des Siegers« beschreibt diese Geschichte von 1924, vor 100 Jahren. Zwei Männer, die um die Wette rennen. Für ihre Überzeugungen, für einen inneren Sieg gegen eine innere Niederlage. Und das erinnert mich an den Bibeltext von heute. Rennende Männer. Wie in der Bibel? Ja, Johannes 20 berichtet davon. Am ersten Wochentag nach dem Sabbat ging Maria aus Magdala zum Grab. Es war früher Morgen und noch dunkel. Da sah sie, dass der Stein vor der Grabkammer weggenommen war. Sie lief fort und kam zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus besonders liebte. Denen berichtete sie: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf und kamen zum Grab. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger lief voraus. Er war schneller als Petrus und kam zuerst ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinentücher dort liegen, aber er betrat die Grabkammer nicht. Als Simon Petrus nachkam, ging er gleich in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden dort liegen und auch das Tuch, mit dem das Gesicht von Jesus verhüllt gewesen war. Das lag aber nicht bei den Leinenbinden. Es war zusammengerollt und lag an einem anderen Platz. Nun ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grab angekommen war. Er sah alles und kam zum Glauben. Sie hatten ja die Heilige Schrift noch nicht verstanden, nach der Jesus von den Toten auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Zwei Männer, die um die Wette gerannt sind. Okay, es war nicht olympisch, aber es war episch. Und die Jugendlichen wissen, was das Wort bedeutet. Im wahrsten Sinne des Wortes war das episch. Wer rennt denn da um die Wette? Nun, es ist Petrus und der andere Jünger. Das ist nicht episch, das ist kryptisch. Petrus und das Fragezeichen. Warum werden hier nicht menschliches Ross und jüdischer Reiter genannt? Hier schreibt einer, der dabei gewesen sein muss. Und es kann nur Johannes sein, der Lieblingsjünger von Jesus. Und er hält sich namentlich zurück gegenüber dem großen, großartigen Petrus. Johannes ist ganz demütig und nimmt sich, seine Person, seinen Namen ganz zurück. Denn da ist ja Petrus, auf den die Gemeinde gebaut werden soll. Johannes ganz demütig. Er will sich nicht größer machen als Petrus. Mit was für einem Gefühl müssen die sich auf den Weg gemacht haben? Was war passiert? Kleiner Rückblick. Abend zuvor. Petrus und Johannes sind sicherlich traurig über das, was geschehen ist. Und sie werden sich unterhalten, sie werden nachdenken, sie werden grübeln, sie blicken wehmütig zurück. Ja, da war auch Tolles, was sie mit Jesus erlebt haben. Da war Schönes. Was hat er für Wunder getan? die Reden, die er gehalten hat, die Zeichen, die er getan hat, die Wunder, die Gemeinschaft, das war so mutmachend. Und jetzt so Verzweiflung pur, die Hoffnung ist doch gestorben, es ist gescheitert. Es fühlt sich an wie so ein Trostpreis, wir waren dabei, wie so ein olympischer Gedanke, Hauptsache dabei sein. Ja, und Olympia war bekannt damals. Es gab Leichtathleten, es gab Ringer, es gab Boxkämpfer. Und die Sieger, die wurden damals groß geehrt. Es wurden Gedichte hergestellt für sie. Gedichte verfasst auf die Sieger. Es wurden Statuen erstellt für die Sieger. Und die Zweit- und Drittplatzierten? Naja, die wurden mit Schimpf und Schande nach Hause geschickt. Da war nichts mit zweiten und dritten Platz. Also Wettkämpfe waren üblich und Johannes und Petrus, sie müssen sich wie Verlierer gefühlt haben. Jesus tot. Angst vor der Verfolgung. Die römische Besatzungsmacht, ui, wenn die jetzt die Daumenschrauben anziehen. Die werden sicherlich jetzt weiter hart durchgreifen und so verstecken sie sich lieber erst einmal. Und dann kommt der Sonntagmorgen. Und die Scheinwerfer gehen nicht auf Johannes und Petrus. Überhaupt nicht auf die beiden. Denn kurze Nacht, vielleicht eine Stunde weniger geschlafen, Zeitumstellung, keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie sind nicht bereit für den nächsten Morgen. Sie sind nicht bereit für den Alltag. Wer bereit ist, das sind die Frauen. Und Johannes greift eine Frau heraus, Maria aus Magdala, bekannt auch als Maria Magdalena. Sie macht sich auf zur Grabstelle, zur Gruft. Und laut den anderen Evangelien waren mehrere Frauen dabei. Frühmorgens, Sonntagmorgens, im Dunkeln sind sie unterwegs. Maria Magdalena, sie war auch am Kreuz dabei gestanden. Sie hat Jesus erlebt, wie er gestorben ist, wie er gelitten hat. Und wie eindrücklich muss dieses Abschiednehmen gewesen sein für sie. Die Jünger waren ja schon geflohen, aber die Frauen sind geblieben. Und Maria aus Magdala, sie hat ihren lieben Jesus verloren. Den sie so verehrt hat, den sie so geliebt hat, den sie bewundert hat, was er gesagt und getan hat, wie er ihr geholfen hat. Vielleicht war auch ein Stück in ihr selbst gestorben. Vielleicht war ein Stück des inneren Lichts ausgelöscht in ihr. Was macht sie? Sie sucht die Nähe von Jesus. Sie muss zurück zu dem Ursprung. Sie findet Antworten auf ihre Trauer nur bei Jesus. Sie muss hin zu ihm, zu diesem Leichnam. Diese Trauer, die sie erlebt hat, diesen Abschied, diesen Schmerz. Und sie merkt, sie muss zu Jesus. Nur hier finde ich Heilung, finde ich Trost, finde ich Hilfe. Und es geht jetzt nur um die Salbung des Leichnams. Ja, es geht darum, den Verwesungsprozess zu verlangsamen, der damals relativ schnell bei den klimatischen Bedingungen eintrat. Keine der Personen dachte an Auferstehung. Keiner dachte an Auferweckung. Niemand. Völlig absurd. Kein Thema. Tod, aus und vorbei mit diesem Jesus. Und Maria ist unterwegs und mit den anderen Frauen, sie machen sich Gedanken, wie kriegen wir denn jetzt diesen Stein da weggerollt? Der ist doch so schwer. Wie machen wir das? Wie kommen wir in die Grabanlage hinein? Und dann Überraschung. Oh, danke schön. Da hat uns jemand schon geholfen. Danke für die Vorbereitung. Super. Der Stein ist schon mal weggerollt. Wir können hinein. Das ist aber nett von euch. Und dann läuft sie. Sie rennt. Sie gibt Gas. Fast schon olympisch. Sie rennt zu Petrus und zu Johannes, zu dem Haus, wo die wohnen. Und sie muss klopfen und sagen, ja, Petrus, Johannes, der Herr ist auferstanden. Und Petrus und Johannes öffnen die Tür und sagen, er ist wahrhaftig auferstanden, oder? Nein, überhaupt nicht. Null, nichts, niente. Sie klopft an die Tür. Tür geht auf. Er ist weg. Wohin haben sie ihn gebracht, den Leichnam? Wohin haben sie ihn gebracht? Das sind ihre Gedanken, das ist ihre Verzweiflung. Sie macht sich Sorgen um den Leichnam. Wieso, Jesus ist doch tot? Sie hat Angst und Sorge, dass jemand diesen Leichnam gestohlen hat. Die Gegner, die Feinde, die ihr und den anderen schaden wollen, den Leichnam geraubt und irgendwo verscharrt. Das ist ihre Sorge. Und wenn sie den Leichnam nicht findet, dann kann sie ihn auch nicht salben. Dann kann sie nicht ihre Liebe noch einmal zeigen. Dann kann sie nicht Abschied nehmen. Ihr letzter Liebesdienst wäre dann hinüber. Merkt ihr, wie der Ostermorgen beginnt? Mit Entsetzen, mit Erschrecken, mit einem Schock. Nicht mit Osterfrühstück hier und Juhu. Und dann kommen die jüdischen Leichtathleten zum Einsatz. Sie verlassen das schützende Haus. Sie wagen sich ins Freie, ins Ungeschützte, ist gefährlich für sie. Sie rennen. Ja, rennen damals hier so mit Gewand und Gürtel. Machte man eigentlich nicht. Das sah nicht so schick aus für Männer. Die rannten nicht mit diesen Gewändern. Aber es war denen jetzt völlig egal, Petrus und Johannes. Die Nachricht um ihren geliebten Jesus treibt sie an. Sie laufen, sie rennen. Und einer war schneller als der andere. Wer war schneller? Na, Johannes war schneller. Er war jünger und schneller. Es hält ihn nicht mehr. Er gibt alles. Er rennt so schnell, wie er schon so lange nicht mehr gerannt ist. Johannes, der Sieger des Rennens, bückt sich, sieht hinein und sieht Leinentücher liegen. Nun, man muss verstehen, wie das damals war. Solch ein Grab, das war kein Loch im Boden, wo man eine Urne hineingibt oder einen Sarg versenkt. Es sah damals völlig anders aus. Es war eine Grabanlage, wo man hineingehen konnte. Mit einem langen Gang, eine Vorkammer. Und ganz hinten waren so einzelne, die eigentlichen Gruften, Grabkammern. Johannes sieht rein, weiter geht er nicht. Er sieht, kein Leichnam, Tücher. Und dann kommt Petrus endlich an. Na, Hauptsache, er kommt an. Er geht in die Gruft hinein und er geht bis in die letzte Grabkammer. Er sieht mehr als Johannes. Was entdeckt er? Er sieht nicht nur das Leintuch, er sieht auch das Schweißtuch, was dort liegt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mich immer gefragt, was das mit diesen Tüchern auf sich hat. Vielleicht geht es der einen oder dem anderen auch so. Mir waren die immer völlig gleichgültig. Ja, diese Tücher, was soll das? Wir als Baptisten, wir verehren doch keine Reliquien oder irgendwie das Turiner Grabtuch oder, ja, das ist doch völlig unerheblich. So dachte ich. Und dann auch noch so ordentlich zusammengelegt oder aufgerollt. Was ist das denn? Ist Aufräumen so eine Jesus-Leidenschaft? Ah, könnte man denken, ja, so Zimmer aufräumen, Wäsche zusammenlegen. Liebe Eltern, ja, jetzt, das gibt man doch immer den Kindern weiter, wie wichtig das ist. Und das könnte man doch sagen, ha, das kommt doch zu den 10 Geboten dazu. Ja, räum immer schön deine Wäsche auf und leg alles zusammen. Aufräumen ist kein Gebot Gottes. Ist gut, ist okay. Aber was hat es mit diesen Tüchern auf sich? Und es ist ein ganz einfacher Grund. Es wird deutlich, der Leichnam ist nicht geraubt. Der Leichnam ist nicht geraubt. Das ist der einfache Grund. Denn wer einen Leichnam stiehlt, der stiehlt ihn so, wie er ist, eingewickelt. Der packt ihn nicht aus und lässt die Leinentücher da liegen, legt die zusammen und räumt das noch so ordentlich hin. Niemals. Nicht geraubt. Das ist das Zeichen. Es muss eine andere Kraft am Werk gewesen sein. Er ist nicht geraubt worden. Was für eine eigenartige Situation am Ostersonntag. So eigenartig, dass der Johannes nochmal in die Grabanlage hineingeht. Und diesmal ganz bis hinten durch und sich alles genau anschaut. Er geht nochmal richtig hinein und da heißt es im Text, er sah alles und kam zum Glauben. Auch da bin ich in dieser Woche drüber gestolpert. Da habe ich gedacht, warum steht das da? Er musste sich selbst ein Bild machen. Und es hat mich an den Thomas erinnert, der nachher dem auferstandenen Herrn begegnet und sagt, ich brauche es genauer. Ich muss fühlen, wo deine Wunden sind. Ich muss meine Hand in deine Seite legen. Ich brauche es konkreter, handfester. Manchmal braucht es ein genaues Hinsehen. Vielleicht ein genaueres Hinsehen. Ein tiefgreifendes Erlebnis. Vielleicht ein Aha-Erlebnis. Um mit dem echten Glauben anzufangen oder zum Auferstehungsglauben zu kommen, wie bei Johannes. Wie war das bei dir? Wann hast du an Jesus geglaubt? Oder wartest du noch auf ein Zeichen? Gibt es etwas, was du noch erwartest von Christus? Es waren so viele Soldaten im Zweiten Weltkrieg, die in den Schützengräben gebetet haben und gesagt haben, Gott, wenn du mich hier rausholst, dann will ich dir vertrauen mein Leben lang. Und wenn alle ihr Versprechen eingehalten hätten, wären nicht nur damals die Kirchen am Anfang voll, sondern lange Zeit voll gewesen. Aber ich merke, Gott ist geduldig und er nimmt auch unser Zögern ernst. Unsere Fragen, unsere Zweifel, unsere Unsicherheit, denn jeder hat ein anderes Tempo in seinem Leben. Schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Vielleicht bist du jemand eher skeptisch unterwegs. Kann das mit Jesus wirklich alles so wahr sein? Ist das nicht erfunden, irgendwie ein Märchen? Und wären die Evangelien ein Märchen, eine Lügengeschichte? Dann wären die Schreiber der Evangelien die schlechtesten Lügner der Weltgeschichte. Die schlechtesten Lügner. Denn wir finden scheinbare Widersprüche, wir finden Ergänzungen, wir finden Frauenberichte, denen glaubte man sowieso damals nicht. Die Aussage einer Frau war nicht rechtsgültig zur damaligen Zeit in der Antike. Und wir haben viele Frauenberichte. Wir entdecken immer wieder Menschen voller Fragen, voller Zweifel, voller Fehler, voller Schwächen. Keine Heldengeschichten. Wer denkt sich denn sowas aus? Kann das mit Jesus wirklich wahr sein, dass er auferstanden ist? Entweder sind die Schreiber des Neuen Testaments die schlechtesten Lügner der Weltgeschichte, oder Jesus ist der wahre Sohn Gottes. Es liegt an dir, das herauszufinden. Ganz persönlich eine Frage an dich. Eine ganz persönliche Frage auch an den Johannes. Denn er macht eine tiefgreifende Erfahrung in der Grabanlage. Er geht dieses Mal beim zweiten Mal ganz tief hinein. Er sieht sich jetzt alles genau an. Und er kann es sich nicht erklären. Sein geliebter Jesus ist weg. Und in seinem Hirn, so stelle ich mir das vor, da rattert es. Und er steht da und versucht so eins und eins und eins und eins zusammenzuzählen. Und als er das so sieht, muss ihm klar sein, es ist kein Raub. Man hat Jesus nicht verscharrt irgendwo, den Leichnam gestohlen. Er muss leben. wie auch immer, erlebt. Und dann heißt es im Vers 9, sie hatten ja die Heilige Schrift noch nicht verstanden, nach der Jesus von den Toten auferstehen musste. Das schreibt Johannes. Das schreibt Johannes, der zugibt, liebe Leute, also ich war damals noch nicht so weit. Er gibt das zu. So richtig habe ich das erst später verstanden, meint er damit. Und dann kehren sie wieder nach Hause zurück. Verändert, anders. Wenn du heute nach Hause gehst, vielleicht durch diesen Auferstehungsgottesdienst, verändert, anders. Vielleicht packt dich die Auferstehungsgeschichte. Und wisst ihr was? Bis jetzt ist Jesus gar nicht im Text vorgekommen. Ist euch das aufgefallen? Und doch war die ganze Zeit die Rede von ihm eigentlich. Verrückt, oder? Es wird nirgends in der Bibel erwähnt, wie die Auferstehung geschah. Da heißt es nicht, und Gott sprach, er soll auferstehen. Steht nirgends. Oder der Gott allen Lebens berührte den Leichnam und sogleich wurde er auferweckt. Steht da nicht. Nein, nirgends. Die Auferstehung wird am Zeichen des leeren Grabes erkannt. Das ist der Beweis, dass er nicht geraubt wurde. Das Grab ist leer. Wir Christen glauben nicht an das leere Grab, so sagt es der Theologe Karl Barth. Aber das leere Grab ist ein wichtiges Zeichen, sagt er, sogar ein unentbehrliches Zeichen. Wir glauben an den auferstandenen Christus, er ist nicht mehr dort. Hildegard Schäder, eine deutsche Kirchenhistorikerin, sie vergleicht diese Leinenbinden von Jesus mit seiner Geburt, mit den Leinenwindeln des neugeborenen Jesus. Sie sagt, am Anfang des Lebens binden ihn die Leinenwindeln an die Erde. Am Anfang des Lebens. Und am Ende seines Lebens entledigt sich Jesus dieser Leinenbinden. Er ist nicht mehr an das Irdische gefesselt, er ist frei. Auferstehung heißt Freiheit. Sieg, das ist Auferstehung. Und als Zeichen dafür liegen sie dort. Johannes ist zum Auferstehungsglauben gekommen. Warum ist das wichtig? Wir haben das vorhin gehört, Almut hat das vorgelesen, was Paulus schreibt nachher an die Christen in Korinth. Wie wichtig das ist, diese Auferstehung. Denn wenn Jesus nicht auferstanden ist, gibt es keine Hoffnung, gibt es kein ewiges Leben, gibt es keine Vergebung der Sünden, gibt es keinen Glauben. Dann sind alle Christen Lügner, dann ist dieser Gottesdienst hier für die Katz, die Lieder sind Geklimper und unsere Gebete sind Humbug. Aber wenn Jesus auferstanden ist, dann haben wir eine andere Perspektive. Dann gibt es Leben nach dem Tod. Dann gibt es Vergebung der Sünden. Dann gibt es Hoffnung. Dann gibt es Zukunft. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich fand das so faszinierend, diesen Text nochmal so ganz intensiv zu lesen und nachzubearbeiten. Was bewegt die Menschen, zu Jesus zu kommen? Was bewegt dich, zu Jesus zu kommen, Jesus zu begegnen? Und ich habe so für mich entdeckt, zum Beispiel wie Maria. Vielleicht ist es der frühe Morgen. Nach der Nacht ganz schnell zu Jesus zu kommen. Die Nacht ist vorbei und du willst ihm so schnell wie möglich begegnen. Mein Jesus. Vielleicht bist du ein Mensch wie Maria aus Magdala oder wie die anderen Frauen. Vielleicht bist du aber auch jemand wie Johannes, willst schneller sein als die anderen, bist ein sportlicher Typ. Vielleicht beginnst du in frühen Jahren mit dem Bibellesen, mit dem Beten, hast dich als Jugendlicher taufen lassen, hast früh irgendwo mitgearbeitet, hast früh angefangen. Und vielleicht gab es dann doch irgendwo eine Krise, wo du nachgelassen hast, wo du dich damit dann hast zufrieden geben lassen und vielleicht irgendwann resigniert bist, weil du es nicht verstanden hast. Oder du bist wie Petrus. In manchem, vielleicht in allem, der zweite, nicht ganz so schnell, denkst eher so, hetz mich nicht. Prüfst es, siehst genauer hin, bis ins letzte Detail, willst du die Einzelheiten entdecken? Das sehen die anderen alles gar nicht. Was war mit diesem Petrus nochmal? Vielleicht braucht er auch noch ein bisschen länger jetzt. Vielleicht quält ihn noch seine Schuld, sein Versagen, sein Verleugnen. Vielleicht blockiert ihn sogar unvergebene Schuld. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, erst in der liebevollen Begegnung mit Jesus am Seeufer, als er ihn fragt, liebst du mich? Und dann beauftragt, weide meine Lämmer, folge du mir nach. Das hat ihn grundlegend verändert. Vielleicht bist du in solch einer Situation, dass die Schuld blockiert und du die Begegnung mit Christus brauchst, ganz tiefgreifend, um frei zu werden, um aufzuatmen, um deine Liebe zu Christus neu zu entdecken. Vielleicht bist du aber auch der Johannes, der das zweite Mal hineingeht in die Grabanlage, weil ihn die Neugier packt, weil er es von anderen gehört hat, da gibt's noch mehr. Und du willst noch mehr. Du willst Christus folgen. Du willst es genauer wissen. Du siehst und du glaubst. Wer bist du heute Morgen, ganz persönlich? Was macht dich aus? Deine Suche nach Jesus. Deine Begegnung mit dem Auferstandenen. Und alles ist okay. Nichts ist schlecht davon. Jeder in seinem Tempo. Aber gib dich bitte nicht mit dem Trostpreis zufrieden. Denn Ostern ist die Feier des Sieges über den Tod. Und der Sieg steht ein für alle Mal fest. Jesus, der Auferstandene, der Sohn Gottes, wurde auferweckt. Er hat die Grabanlage verlassen, ist vielen Menschen begegnet. Er hat sie geprägt, er hat sie verändert bis heute. Bist du dabei? Kleines Quiz gegen Ende meiner Predigt. Matthäus 28 wird berichtet, dass die Frauen hin und her gerissen sind, vom Grab wieder weggehen. Auf der einen Seite Angst, Entsetzen, auf der anderen Seite aber auch so eine Freude. Manche begegnen Jesus schon unterwegs. Freude und Furcht auf einmal. Also geht es mir immer Sonntagmorgens, wenn ich predige. Also beides entdecke ich in mir. Also die Aufregung und die Furcht, aber auch die Anspannung und Freude, etwas weiterzugeben von Christus. Manchmal ist man so ein bisschen zerrissen. Und dann, ich habe ja gesagt, es gibt ein Quiz, begegnet Jesus den Frauen auf einmal auf dem Weg und was sagt er ihnen? Ins Hessische übersetzt sagt er ihnen, Gude. Auf Englisch Hi oder ja, Griechisch Scheirete, seid gegrüßt. Und warum macht er das? Weil er deutlich macht, hey, ich bin da. Macht euch nicht so Sorgen. In deinem Alltag bin ich da. Ich habe es euch doch gesagt, dass es weitergeht. Nur Mut. Es geht weiter in eurem Alltag. Und diesen Mut nehmen sie dann auf. Ja, bei dem einen dauert es länger, bei dem anderen kürzer. Aber Christen sind dann eine Mutgemeinschaft. Plinius der Jüngere, ein römischer Anwalt und Briefeschreiber, der erwähnte in der Antike, dass die Christen sich daraufhin nach diesem Ereignis sonntags getroffen haben, nicht mehr am Sabbat. Sie trafen sich jetzt am Tag des Herrn. Sie waren eine mutige Gemeinschaft geworden, eine Auferstehungsgemeinschaft geworden. Da habe ich mich so gefragt, wir als Gemeinde, wir sind auch eine mutige Auferstehungsgemeinschaft. Wenn wir uns sonntagmorgens treffen, wenn wir uns gemeinsam treffen, für die Zukunft denken, planen, darum ringen und beten, wir sind eine mutige Auferstehungsgemeinschaft. Mir reicht das olympische Motto, dabei sein ist alles nicht. Ich will mehr. Nicht einfach nur mitlaufen in der Gemeinde, irgendwo dabei sein, nur mitschwimmen, vielleicht als zweite oder dritte Generation irgendwann. Gib dich nicht mit dem Trostpreis zufrieden. Setz auf den Sieg von Jesus. Gib alles für ihn. Er hat alles für dich getan. Folge ihm, setz alles auf eine Karte. Denn es lohnt sich, dem Auferstandenen zu dienen. Ostern ist die Feier des Sieges. Halleluja. Amen.